meine Reaktion darauf war eben dieses gestörte Essverhalten. Warum ich das so sage, ist einerseits eben, um zu erklären, wie kann ein Kind, was scheinbar unter sehr gesunden Verhältnissen aufwächst, trotzdem ein gestörtes Verhältnis zum Essen bekommen. Das heißt, an dieser gesunden Ernährung ist nichts falsch erstmal. Und deswegen bin ich so dankbar, dass ich dahin wieder zurückkehren konnte.
Hallo liebe Alexa, wie schön, dass du heute hier bist. Alexa, du bist Autorin und ich bin auf dich aufmerksam geworden durch unsere gemeinsame Freundin Petra Bracht, mit der du über Intervallfasten gesprochen hast und vor allem auch, wie das zusammengeht mit möglichen Essstörungen oder wie man überhaupt zu Intervallfasten kommt und wie das zusammenkommen kann, wenn man irgendwie ein nicht harmonisches Verhältnis zu Essen hat. Und so habe ich dich einfach angeschrieben und wir kennen uns tatsächlich auch gar nicht gut und eigentlich überhaupt nicht. Wir haben uns tatsächlich vor 10 Minuten kennengelernt und werden uns jetzt im Gespräch verschiedenen Themen nähern. Du bist Autorin von wahnsinnig vielen Büchern, ich glaube über 25, wenn ich das richtig recherchiert habe, vielleicht sind es auch schon mehr mittlerweile. Und dein neuestes Buch ist ein veganes Kochbuch. Und darüber werden wir natürlich auch gleich sprechen, was es da alles so Leckeres drin gibt und warum du es geschrieben hast. Mhm. Und ich danke dir, dass du meiner Einladung trotzdem gefolgt bist, obwohl wir uns noch gar nicht kennen.
Sehr gerne. Ich danke dir für die Einladung.
Und ganz kurz für alle, die Petra Bracht nicht kennen, schaut unbedingt ihren Kanal an. Ihr wisst, dass ich begeisterter Liebscher und Bracht-Fan bin und auch befreundet bin mit Petra und Roland und eigentlich alles mir sehr am Herzen liegt, was sie machen und tun. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass sozusagen über diesen kleinen Mini-Umweg durch Petra wir jetzt zusammengekommen sind. Und Alexa, vielleicht kannst du zuerst mal sagen, warum hast du jetzt nach vielen, vielen Romanen plötzlich ein Kochbuch geschrieben?
Also zum einen koche ich seit meiner Kindheit sehr, sehr gerne. Ich habe früher mit meiner Mutter viel zusammen gekocht. Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, der, würde ich sagen, intellektuell alternativ, als intellektuell alternativ zu beschreiben ist. Das heißt, als ich in den frühen 70er Jahren auf die Welt gekommen bin, haben wir, und dort leben meine Eltern noch heute, in einer relativ kleinen Siedlung am Stadtrand von Hannover gewohnt. Die meisten Leute dort oder viele dort hatten Schrebergärten und es wurde im Bioladen eingekauft oder damals waren das ja vor allen Dingen noch Reformhäuser. Es wurde sehr viel Regionales gegessen, sehr viel Gemüse vom Markt und wir Kinder wurden sehr stark in diesem nachhaltigen Bewusstsein aufgezogen und das heißt, das hat mich doch auch sehr stark in meiner Wahrnehmung geprägt und gleichzeitig hat ja meine Mutter mich mit ihrer Freude am Backen und am Kochen ebenso stark geprägt, weil es nie mit einer Hektik verbunden war, nie mit einem Gefühl von ich muss das tun, sondern es macht mir Freude, das zu tun. Es war eine ganz große Selbstverständlichkeit, in der meine Mutter gekocht und gebacken hat, für die Familie etwas getan hat, aber auch wieder nicht in dem Sinne, seht mal her, ich tue etwas für euch, sondern in dem Sinne, ich möchte, dass wir uns als Familie fühlen und dass ein Gefühl von Geborgenheit entsteht. Und je älter ich geworden bin, desto größer ist die Dankbarkeit dafür geworden, dass ich das von zu Hause mitbekommen habe. Aber in der Zwischenzeit zwischen meiner Kindheit und dieser tiefen Dankbarkeit, die immer größer geworden ist, lag eine Zeit, in der ich vor allen Dingen eine starke Essstörung hatte. Entschuldigung. Und ich also über viele, viele Jahre magersüchtig war, nachdem ich erstmal immense Gewichtsprobleme hatte, in dem Sinne, dass ich sehr viel gewogen habe, sehr viel gegessen habe, als 12, 13, 14 Jahre altes Mädchen und dieses sehr viele Essen ist dann in eine Magersucht umgekippt. Das heißt, ich habe kaum noch etwas gegessen und ich habe ein sehr schwieriges Verhältnis zum Essen bekommen, ein kompliziertes Verhältnis zum Essen, was sich tatsächlich über Petra Bracht überhaupt erst wieder aufgelöst hat, in dem Augenblick, wo ich wirklich durch Zufall auf ihr Intervallfastenbuch gestoßen bin. Das in Kurzfassung. Mhm.
Ja, ja, sehr gut. Also ich höre schon, dass da ja ganz viel drinsteckt, ne? Dass du jetzt nicht nur gedacht hast, ich koche jetzt gerne und jetzt schreibe ich mal ein Kochbuch, was ja auch in der Buchwelt vielleicht auch so ein Trend ist, dass ja sehr viele Menschen Kochbücher schreiben, auch die zum Teil vielleicht mit Kochen eigentlich überhaupt nichts zu tun haben, weil sie denken, jetzt passt es irgendwie gerade mal rein. Aber bei dir ist es ja tatsächlich auch, wie du es auch in deinen anderen Büchern verarbeitest, irgendwie ein ganz großes Stück deiner eigenen Geschichte, was da jetzt zusammenkommt. In sehr, wie ich schon selber ausprobiert habe, sehr leckeren und einfach nachzukochenden Gerichten. Und du schreibst da auch drin an einer Stelle, dass Essen sicher war. Also dass, so wie du aufgewachsen bist, dass dieser Moment des Essens und des Zusammenkommens und des an einem Tisch Sitzens dir ein Gefühl von Sicherheit geben konnte, in der Anfangszeit zumindest, wie du es gerade gesagt hast. Wie war es dann, hast du überhaupt gemerkt, dass das eine Essstörung ist oder wurdest du dann da von deinen Eltern aufgefangen? Ich meine, heutzutage gibt es ja zum Glück immer mehr Anlaufstellen und auch viel mehr Informationen dazu. Wie war es damals in der Zeit, als du aufgewachsen bist?
Das ist eine interessante Frage. Also da sind im Grunde genommen viele interessante Aspekte dabei, die ich auch im Nachhinein immer noch gefragt worden bin, weil ich ja unter sehr, ich sag mal, was die Nahrungsaufnahme anbelangt, unter sehr gesunden Verhältnissen aufgewachsen bin. Das heißt, man könnte sich fragen, wenn ein Kind so gesund und ernährungsbewusst aufwächst, wie kann es überhaupt zu übermäßigem Essen kommen? Wie kann es zu Magersucht kommen? Und es ist auch interessant, es wird mir jetzt, wo wir drüber sprechen, nochmal bewusst, ich bin trotzdem in einer dysfunktionalen Familie aufgewachsen. Mhm. Das heißt nicht, dass meine Familie immer noch dysfunktional ist. Also meine Eltern sind immer noch verheiratet. Wir haben ein sehr enges familiäres Band, was wirklich von großer Hingabe und großer, ja, wie soll ich sagen, vielleicht auch Vergebung geprägt ist inzwischen. Aber damals, Anfang, Mitte der 70er Jahre, war, so habe ich das erlebt, war das Verhältnis zwischen Mann und Frau ein so kompliziertes. Und mein Vater, um es jetzt mal ganz knapp zu formulieren, war noch sehr patriarchalisch geprägt. Meine Mutter war von einer sehr emanzipiert handeln und denkenden Frau großgezogen worden, während ihr Vater wiederum in Kriegsgefangenschaft war. Das heißt, hier trafen zwei Menschen aufeinander, die sich bedingungslos erstmal geliebt haben und plötzlich kamen aber ihre eigenen Bestrebungen, ihre eigenen Bedürfnisse, sich selbst zu erleben, trafen aufeinander. Das heißt, ich habe mit zwei Elternteilen gelebt, die ich sehr geliebt habe und die beide immer wieder versucht haben, in ihre Unabhängigkeit zu kommen und darüber schlicht teilweise verzweifelt sind. Mhm. Das hat natürlich auch auf mich als Kind gewirkt, sehr stark gewirkt und meine Reaktion war unter anderem eben darauf, mit meinem Essverhalten zu reagieren. Damit möchte ich um Gottes Willen nicht sagen, meine Eltern sind an allem schuld, darum geht es nicht, sondern ich will sagen, dass verschiedene Aspekte natürlich auf uns Menschen einwirken. Und dieser eine Aspekt war eben so, wie unser Zuhause damals geprägt war. Aus heutiger erwachsener Sicht kann ich vieles nachvollziehen. Als Kind war für mich vieles rätselhaft, weil ich mich gefragt habe, wenn zwei Menschen sich offensichtlich sehr lieben, warum finden sie nicht zusammen? Mhm. Und daran habe ich mich im Laufe meiner Schreibkarriere in meinen Romanen mehr oder weniger abgearbeitet oder freigeschrieben. Und so könnte ich auch sagen, danke, liebe Mama, danke, lieber Papa, für dieses große Geschenk. Vielleicht hätte ich ohne euch niemals angefangen zu schreiben, ja. Nichtsdestotrotz will ich sagen, die Welt erschien für mich absolut komplex, absolut rätselhaft, anziehend und gleichzeitig beängstigend. Und meine Reaktion darauf war eben dieses gestörte Essverhalten. Warum ich das so sage, ist einerseits eben, um zu erklären, wie kann ein Kind, was scheinbar unter sehr gesunden Verhältnissen aufwächst, trotzdem ein gestörtes Verhältnis zum Essen bekommen. Mhm. Das heißt, an dieser gesunden Ernährung ist nichts falsch erstmal. Und deswegen bin ich so dankbar, dass ich dahin wieder zurückkehren konnte und kann. Und andererseits, um deine Frage zu beantworten, gab es damals natürlich erstmal war die Aufmerksamkeit da, oh, das Kind, also ich werde immer dicker, ich nehme immer mehr an Gewicht zu. Das war noch nicht so rätselhaft. Aber dass ein Kind, ein junges Mädchen aufhört zu essen, das war damals eine relativ nicht erforschte Geschichte. Ja, und ich erinnere mich noch, dass es dafür erstmal gar keinen richtigen Namen gab. Es tauchte dann Literatur auf, dann war klar, es ist Magersucht. Aber nennen wir es auch Magersucht als Familie oder ist das zu weit gegriffen? Und trotzdem weiß ich, dass meine Mutter immer mehr in die Schule gehen musste und den Lehrern sagen musste, wenn wir meinetwegen auf Klassenfahrt gefahren sind, bitte achten Sie auf Alexa, die Kraft ist nicht mehr da. Können Sie gucken, dass sie isst? Natürlich konnten das die Lehrer nicht. Das heißt, es gab dafür diesen seltsamen Namen Magersucht, aber das war noch gar nicht richtig zu verorten. Mhm.
So dass du dann natürlich auch keine äußere Hilfe viel mehr bekommen konntest für die Anfangsphasen, außer das, was ihr selber machen konntet in der Familie.
Naja, also es gab natürlich Psychotherapie, die ich auch reichlich genießen durfte. Nur glaube ich, das war auch hochinteressant alles für mich. Ja, ich konnte ja auch über meine Kindheit, meine Jugend sprechen. Ich konnte das analysieren und das war natürlich fantastisch, weil ich auch nicht alleine mit all meinen Wahrnehmungen da war. Gleichzeitig muss ich auch sagen, dass es für mich nicht zu einer Lösung geführt hat, weil im Grunde genommen es rein mit dem Verstand bearbeitet wurde oder auch emotional. Wir wissen, Verstand und Gefühl sind im Grunde genommen synonym, finden nur einerseits im Kopf, andererseits im Körper statt. Aber es fing im Grunde genommen keine seelische Bearbeitung oder Auflösung in dem Sinne, fand die nicht so statt. Und es hat lange Zeit gebraucht, bis ich überhaupt verstanden habe für mich, was Magersucht ist und im Grunde genommen auch, und es war ein ewiger Prozess des Verstehens und auch des Umsetzens, überhaupt aus dieser Sucht herauszukommen und dann aber auch noch aus dieser Prägung herauszukommen. Mhm. Denn das bedeutet, wenn die Sucht vorbei ist, also das Bedürfnis vorbei ist, nicht mehr abzunehmen, sich nicht mehr aufzulösen und auch nicht in ständigem Wettkampf sich zu befinden mit der eigenen Disziplin, bedeutet das noch nicht, dass man sofort damit wieder lernt, sich vernünftig oder auch gesund zu ernähren.
Ja. Ich finde es ganz interessant, was du sagst, vor allem der eine Aspekt, dass wenn man in Familien aufwächst, die von außen betrachtet auch bei anderen Themen scheinbar gut funktionieren oder gut leben können, dass wir eben doch alle, und meine allererste Podcast-Folge, die ich hier gemacht habe mit Maja Novak, dreht sich unter anderem darum, um das Wort Traumatisierung und dass wir irgendwie alle traumatisiert sind und zwar keine Schocktraumen vielleicht erfahren haben, aber dass sobald wir in der Familie eigentlich sind, es immer irgendwelche Themen gibt und es immer Konflikte gibt, die nach außen hin vielleicht auch nicht so erkennbar sind, die wir vielleicht erst später dann auch aufarbeiten können. Und ich fand das so wunderschön, wie du gesagt hast, dass wir es nicht um Schuld reden müssen oder Schuldzuweisungen, sondern eigentlich diese Probleme auch und Konflikte uns dann später die Chance geben, auch damit zu arbeiten. Für dich zum Beispiel in Form des Schreibens und für andere ist es was anderes. Und wenn wir, glaube ich, diesen Mindshift machen können, dann können wir daraus ganz viele neue Entdeckungen machen für uns und vielleicht auch für die anderen oder auch nicht. Aber es ist ja irgendwie immer ein System, was zusammenhängt. Und wenn sich ein Teil verändert, dann hat es ja oft auch einen Effekt auf die anderen, die da drin sind.
Absolut. Und aus heutiger Sicht bin ich wirklich voller Demut für meine Eltern, die ja an einem ganz anderen Punkt in eine Beziehung sich begeben haben, als ich das Jahrzehnte später getan habe. Also ich habe doch am Ende von diesen, ich möchte es mal sagen, Selbstbehauptungskämpfen meiner Eltern profitiert. Ja, das heißt nicht, dass ich Kämpfe so wunderschön fand, aber das war ein evolutionärer Schritt in ihrer Menschwerdung, in der Gesamtmenschwerdung oder Menschheitsentwicklung. Und man muss sagen, dass meine beiden Eltern, und das gilt ja für ganz viele Eltern unserer Generation, dass die Eltern aus einer Kriegssituation kamen, dass Männer in den Krieg gezogen sind, versehrt wiederkamen, gar nicht wiederkamen, total zerstört wiederkamen, nicht wieder in ihre Familien hineinfanden, gleichzeitig die Mütter ihre Kinder allein durch diese Kriegszeit gebracht haben, ein ganz anderes Verständnis da war von Mann und Frau in der Ehe. Und meine Eltern haben ein neues Verständnis davon gehabt. Die Zeiten waren anders mit den 68ern. Die Antworten waren vielleicht auch noch nicht so da, wie sie heute da sind. Es gab bestimmte Ideen, bestimmte Vorstellungen. Und das aber umzusetzen und den Mut zu haben, das umzusetzen, für sich einen neuen Weg zu finden, dass da Späne fallen, das ist mir aus heutiger Sicht total klar. Und deswegen bin ich wirklich im Grunde genommen, ja, wie ich eingangs schon sagte, dankbar dafür, dass meine Eltern diesen Weg überhaupt beschritten haben.
Ja, einer der Gründe, warum ich mich so gefreut habe, dass wir miteinander sprechen, ist, dass in meiner Yoga-Welt oder in der Yoga-Tradition, in der ich zu Hause bin, Veganismus zum Beispiel ein Teil ist, den wir weitergeben und über den wir uns unterhalten und den wir vorschlagen und so weiter. Und ich ganz häufig die Anfrage bekommen habe, ob ich nicht mal darüber sprechen könnte, wie und ob das überhaupt zusammengeht. Weil ich immer wieder höre von der Gegenseite sozusagen, dass jegliche Form der Einschränkung mit der Erkrankung der Magersucht, von der es ja, wenn ich mich an mein Medizinstudium zumindest erinnere, was jetzt schon ein bisschen her ist, hieß es ja damals, dass die offiziell nicht geheilt sein könnte. Da könntest du ja gleich auch noch mal was zu sagen, wie sich das für dich anfühlt. Und dass dann jegliche Diäten, Vorschriften und so weiter immer nur kontraproduktiv sein könnten. Und dass so eine vermeintlich starke Einschränkung wie die vegane Diät, also den Verzicht, wer ja doch leider manchmal noch eher dargestellt wird, auf so viele Dinge, das dann wieder nur noch begünstigt. Bei dir, wenn ich das richtig gelesen habe, war es ja fast andersherum, nämlich dass durch ein Experiment, das du gemacht hast, mal vegan zu leben, überhaupt so ein Perspektivwechsel stattgefunden hat, offensichtlich, der dich irgendwie aus so einer Spirale herausbringen konnte. Vielleicht kannst du uns davon noch mal ein bisschen berichten.
Also das mache ich gerne. Habe ich dich richtig verstanden, dass du noch gelernt hast, dass Magersucht nicht heilbar ist?
Genau, ich bin allerdings, habe ja nie als Arzt gearbeitet, zwar abgeschlossen vor 15 Jahren, also es kann durchaus sein, ich möchte hier niemanden jetzt in Frage stellen, dass sich das geändert hat, aber ich erinnere mich, da hieß es, ich war eine Zeit lang in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und habe Menschen gesehen, die unter Magersucht leiden, da hieß es eben, dass auch wenn sie sich stabilisieren können, dass doch, und vielleicht geht es so ein bisschen in die Richtung, was du sagtest, dass die Sucht vielleicht weg ist, aber dass eigentlich immer noch man sehr achtsam sein muss und behutsam sein muss, dass man nicht wieder zurückfällt.
Ja, ich würde damit eher sagen, dass man es aktiv umlernen muss, ja, sich nicht mehr zu hungern. Aber es ist eine ganz schöne Frage, die du mir stellst, oder es sind ja mehrere Fragen. Ich möchte sagen, dass ich also bestimmt über 30 Jahre lang Diät gehalten habe, weil ich absolut in eine Abtrennung zur, im Grunde genommen zum natürlichen Fluss hinsichtlich der Ernährung gelebt habe. Das heißt, für mich bedeutet, so wie ich Magersucht für mich verstehe, ich bin keine Ärztin, ich bin keine Psychotherapeutin, wie ich es für mich in meiner Analyse verstehe, ist es eine Abtrennung vom Leben, vom Lebensfluss, von dem natürlichen Geben und Nehmen, von allem Heilsamen. Es ist ein Versuch, sich selbst aufzulösen, weil man den Kontakt zum Selbst verloren hat oder nicht gefunden hat bisher. Das ist keine Wertung, sondern ich glaube viel eher, dass das gerade, und das ist sozusagen das Paradox, dass jemand, der magersüchtig ist oder wird, und das gilt auch für ganz viele andere, es gilt für mich für jegliche Art von Sucht, und dass es eigentlich ein Versuch ist, zu sich selbst zu kommen. Und der Versuch ist die Auflösung, weil unterbewusst vielleicht der Eindruck da ist, dass alles, was hinderlich ist, um zu sich selbst zu kommen, aufgelöst werden muss. Das ist jetzt sehr komplex, wenn man das jetzt ausufernd besprechen würde. Das ist eine Verwechslung im Grunde genommen, ja, also durch die Zerstörung zu sich selbst zu kommen. Und durch dieses Buch von Petra, Dr. Petra Bracht und des Intervallfasten habe ich, ich bin damals wirklich durch den Bioladen gelaufen, in dem ich immer eingekauft habe mit meiner Familie. Und da stehen ja immer diese Ständer mit den Kochbüchern und es, ich bin immer an diesem Ständer mit den Kochbüchern vorbeigegangen und dieser Ständer hat mich nie interessiert, weil ich eben gelernt habe, sehr, wenn koche ich selber, ich kann selber Rezepte. Und plötzlich rief hinter mir diese kleine süße Stimme, nimm mich mit. Also anders kann ich es nicht beschreiben und ich drehte mich um und dieser ganze Ständer war ja voll dieser hübsch aufgemachten Kochbücher und nur dieses eine türkisfarbene Kochbuch von Petra sprach mich an und ich kannte ihren Namen nicht, ich wusste nicht, was Intervallfasten ist, ich bin hin, ich habe das Buch genommen, habe es aufgeschlagen, habe es zugeschlagen, mit zur Kasse genommen und habe am Abend angefangen zu lesen. Und das, was in dem Augenblick passiert ist, als ich angefangen habe, dieses Buch durchzulesen, ist, dass ich verstanden habe oder wieder erinnert wurde daran, was ich von meiner Mutter bereits gelernt hatte, dass die naturbelassene, die pflanzenbasierte Ernährung etwas absolut Heiliges hat. Dass es eine Heimkehr ist, sich mit naturbelassenen Lebensmitteln zu ernähren und was so heilsam ist. Und das war sozusagen die tiefe Erkenntnis, die ich aber schon aus Kindheitstagen wusste und vergessen hatte, das kann mir nichts tun. Ich kann davon nicht zunehmen. Es wird mir nichts anhaben. Und ich hatte 30 Jahre lang Angst vor dem Essen. Ich dachte, Essen ist mein Untergang. Und das ist ja auch wieder das Paradox. Eigentlich löst man sich auf während der Magersucht. Andererseits hat man Angst, dass Essen tötet einen. Also, und ich möchte fast von einer spontanen Heilung sprechen hier. Nun war ich jetzt nicht mehr akut magersüchtig, sondern ich habe Diät gehalten, weil ich von allem, was ich gegessen habe, zugenommen habe. Und ich habe einfach sehr darauf geachtet, was ich esse. Und ich habe von Petra diese 2 Wochen lang die Rezepte gekocht. Ich habe kein Gramm zugenommen, habe aber ungefähr 5-mal so viel gegessen wie 30 Jahre lang.
Ja.
Und diese tiefe Einsicht, dass das Essen und ich im Grunde genommen eins sind, dass wir den gleichen Ursprung haben, das hat ganz viel Verwirrung und Irritation aus diesem konfliktbelasteten Thema Ernährung genommen, also wenn nicht sogar beseitigt.
Ja, ja, total gut, weil das auch in der Yoga-Welt gibt es so diese Idee von 5 Hüllen oder 5 Körpern sozusagen, wie du es auch vorhin schon gesagt hast, den geistigen Körper und den physischen und unsere Emotionen und dass die alle natürlich miteinander irgendwie immer kommunizieren. Und da ist dieser physische Körper, da heißt es, der besteht, oder so wird er beschrieben, er besteht aus Nahrung oder er besteht aus Essen. Und diese Idee, dass das, was wir essen, zu uns wird, wie du es gerade so gesagt hast, oder dass es eigentlich eins ist und dass wir mit diesem Verständnis auch das Heilsame im Essen überhaupt wieder sehen können und es nicht eben nur so als wir müssen es eben machen, damit wir gerade überleben oder schnell irgendwie zwischendurch uns irgendwas reinziehen, wo wir gar nicht mehr wissen, wo das herkommt, was macht es überhaupt, und diesen kleinen Sichtweisenwechsel wieder zu haben, dass das sowas Wertvolles ist und sowas Kostbares sein kann. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das, wie du gesagt hast, zu dieser spontanen Heilung geführt hat oder zu dem spontanen Wechsel auch deiner Sichtweise wahrscheinlich auf dich und auf deine Beziehung zum Essen. Hielt es an oder hast du manchmal den Eindruck, oh, jetzt muss ich nochmal aufpassen, dass es da nicht wieder in die alten Muster zurückwandert?
Danke für die Frage. Es ist wirklich, kann das schwer erklären, aber es gibt diese alten Muster nicht mehr. Und die gab es nach 2 Wochen nicht mehr. Und ich glaube wirklich, dass es daran liegt, dass dieser Friede zum Essen, mit dem Essen so spontan eingetreten ist, dass ich, und das ist jetzt der nächste gewichtige Begriff, es war ein so tiefes Vertrauen da. Mhm. Jetzt muss ich sagen, dass natürlich dieses Buch von Petra bracht, ein immenses Vertrauen in mir geweckt hat, in diese Stimme, die sehr klar, sehr präzise erklärt und vermittelt, dass sie weiß, was sie tut. Und ich habe mich dieser Stimme hingegeben in dem Sinne, dass ich gesagt habe, ich vertraue dieser Stimme und ich werde das ausprobieren. Und es ist noch etwas ganz Interessantes passiert, nachdem ich eben diese 2 Wochen, dieses Intervallfasten gemacht hatte, hatte ich nicht nur nicht zugenommen, ich hatte abgenommen. Obwohl ich eben so viel mehr gegessen hatte. Das hat dazu geführt, zur nächsten Freiheit, dass ich mit meinem Mann, ich bin häufig unterwegs, wir konnten jetzt nicht selber kochen, dass wir essen gegangen sind. Und ich die Speisekarte angeguckt habe und gesagt habe, was möchte ich essen? Ich habe gesagt, ich esse einen Teller Nudeln. Die hatte ich, seit ich 13 war, nicht mehr gegessen. Und jetzt war ich Mitte 40. Das heißt, es ist noch eine größere Freiheit dazugekommen, nämlich zu sagen, ich kann das tun und es passiert mir wieder nichts und morgen kehre ich wieder zu dem Ablauf zurück. Jetzt hast du gefragt mit dem Verzicht und Essstörung. Wie gesagt, ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ja. Ich empfinde, dass die vegane Ernährung nicht als Verzicht weil ich das nicht dogmatisch sehe, sondern wenn ich eingeladen bin und es gibt Fleisch, kann es sein, dass ich an dem Tag sage, ja, ich esse Fleisch und dann kehre ich wieder zurück. Oder ich sage, nee, ich esse nur Gemüse. Da empfinde ich keinen Druck, sondern ich gehe eher nach dem, wie fühle ich mich gerade. Gleichzeitig entsteht aber durch diese vegane Ernährung und durch das Bewusstsein, wie heilsam einzelne Zutaten sind, wie heilsam Kräuter sind, Gewürze sind, was ein Curry bewirken kann, ja, bin ich doch insgesamt bewusster und frage mich, muss ich jetzt ein Stück Fleisch essen? Manchmal ja und es tut mir gut, ein anderes Mal nicht. Aber ich bin mir bewusst darüber, was es für das Tier bedeutet, auf meinem Teller am Ende zu liegen. Und das muss ich nicht mit Betroffenheit spüren und wissen, sondern es ist in meinem Bewusstsein drin. Und wenn ich ein Verhältnis zur Natur, zur Pflanze, zum Tier habe, obwohl ich in Berlin in einer Großstadt lebe, dann stellt sich für mich die Frage nach Verzicht nicht mehr. Sondern dann ist es im Grunde genommen ein Austausch zwischen mir und dem Außen, von dem ich mir wünsche, dass er stimmig ist.
Ja, ja, ich sehe es auch so, dass das Vegan-Sein manchmal eigentlich noch viel mehr kulinarische, kreative Ideen eröffnet. Ich sehe das jetzt immer häufiger, glücklicherweise, auch zum Beispiel in der Sterneküche und so weiter, wo eine Zeit lang ja eigentlich immer nur ohne Fleisch ging es halt nicht. Und das war so das Nonplusultra sozusagen der Kulinarik. Und dass immer mehr Restaurants ganz bewusst, zumindest vegetarische, manchmal auch vegane Sternemenüs anbieten, weil sie gemerkt haben, oh, da können wir jetzt und müssen vielleicht auch plötzlich noch viel kreativer werden, als nur so ein Stück Fleisch da auf den Teller zu legen, was irgendwie sehr hochwertig ist, sondern wir müssen uns wirklich beschäftigen damit, wie schmecken einzelne Dinge vielleicht auch und uns erlauben, neue Geschmäcker wieder zu erforschen, mit Texturen zu arbeiten und so weiter. Also ich glaube auch, dass das Vegansein uns eigentlich noch mehr Essensvielfalt bringen kann, vor allem im Vergleich zu dem, wie die meisten Menschen in Europa zumindest normalerweise essen, wenn man so die Allgemeinheitsnahrung sozusagen anguckt, die ja oft auch nicht besonders vielfältig ist, zugegebenermaßen. Ja. Und du hast gerade noch einen Aspekt angesprochen, dass das für dich persönlich so funktioniert hat und natürlich will ich auch unbedingt oder sollten wir vielleicht auch in der Folge hier natürlich darauf hinweisen, dass alle, die selber auch betroffen sind in irgendeiner Art und Weise von Essstörungen, immer gucken, welche Wege sie finden können für sich persönlich und ich glaube, offen zu sein für Unterstützung von allen Seiten. Und das sage ich auch jetzt, ich habe es ja gerade schon gesagt, als jemand, der nicht als Arzt arbeitet, aber der zumindest die westliche Schulmedizin kennt und auch Yogalehrer ist, also ganz andere, sehr esoterische und spirituelle Seiten kennt, dass ich glaube, dass eine Verbindung von allem, so wie Petra das ja genauso macht, uns am Ende ein volles Ausschöpfen von einem Potenzial bieten kann und nicht zu sagen, nee, ich mache jetzt nur das eine oder das andere finde ich jetzt total blöd.
Absolut.
Und ein letzter Punkt, der mir auch immer so sehr am Herzen liegt, sogar die, ich glaube, die heißen Vegan Society oder wie auch immer die heißen, also die ersten, die sozusagen diesen Namen gegeben haben, das offiziell gemacht haben, vegan als Lifestyle, haben ja auch immer in ihren Statuten, nenne ich es jetzt mal, zu stehen, dass so wenig Leid wie möglich. Das heißt mit anderen Worten, wir machen eben das, was wir können und in unserer Art und Weise, die ganz individuell sein kann, genauso wie du es gesagt hast, dass es nicht heißt, nur weil ich jetzt einmal ein Stück Käse gegessen habe, du schreibst, glaube ich, in deinem Buch, dass du dich als Veganerin bezeichnest, die auch gerne mal ein Stück Camembert isst, dass du dann nicht sagst, oh, die ist jetzt keine Veganerin, weil die hat jetzt einmal einen Camembert gegessen oder der ist kein Veganer, weil er ja doch Lederschuhe anhat, sondern dass eher so als Übungsfeld vielleicht auch zu sehen, sich auszuprobieren und auch sich selber offen gegenüber zu bleiben, weil es gibt ja glücklicherweise keine Veganpolizei, die dann um die Ecke kommt und uns irgendwie bestraft, wenn wir das dann nicht machen.
Ja. Ich finde auch, also im Grunde genommen, es ist doch trotzdem auch, gerade wo du den Camembert ansprichst, jetzt esse ich nicht jeden Tag ein Stück Camembert, aber in dem Camembert steckt mein Vater drin. Weil mein Vater also natürlich ist das auch wieder 70er, 80er Jahre geprägt, ja, der gute Rotwein aus Frankreich und dazu das schöne Stück Käse, ja, die Sonntagsmatinee und so weiter. Das ist trotzdem meine Kindheit mit auch, dass eine Käseplatte da war am Sonntag oder wenn Gäste kamen. Und mein Vater, für ihn war das schön, ein bisschen französischen Käse zu kaufen, der schon zerfloss, wenn man ihn gekauft hatte. Und das liebe ich. Und das ist schön für mich, wenn ich dieses kleine Stück Camembert esse und sage, und das bist du, Papa. Und warum soll ich mir, ja, weil ich sage, jetzt bin ich Veganerin, alles abschneiden, was je zu mir gehört hat. Wir sind anders sozialisiert worden zum großen Teil. Und ich finde, auch da darf man sagen, und bei uns gab es eben dann und dann Schnitzel. Und wenn ich einmal meinen Kindern zeigen möchte, wie ein richtig gutes Schnitzel geht, obwohl ich Veganerin bin, einmal möchte ich es gerne zeigen. Auch das gehörte zu mir. Ja, ich muss meine Vergangenheit und auch meine Herkunft nicht total vernichten, nur damit ich heute Veganer oder Veganerin sein darf.
Ja, oder dir diesen Titel geben kannst sozusagen, ne? Oder so dieses Label. Und ich glaube, es ist auch eine schöne Inspiration für alle Menschen, die vielleicht auch immer so ein bisschen Angst haben vor dem veganen Ausprobieren, dass man nicht das Gefühl hat, oh Gott, ich muss es jetzt gleich extrem und ich muss jetzt 100% 24 Stunden am Tag, sondern einfach das mal anzufangen, zu testen. Und glücklicherweise, zumindest hier in den Großstädten, gibt es ja in den Supermärkten jetzt auch sehr leicht erhältlich, vielleicht nicht immer die gesündesten Alternativen, aber zumindest vegane Optionen, die immer mehr werden, sodass es zugänglicher wird und man das auch mal sich erlaubt, ohne dass man gleich Angst haben muss, man tritt jetzt dieser Hardcore-Community bei, die es natürlich auch gibt und die ich auch total verstehen kann. Und meine Yogalehrerin zumindest war eine der Vorreiterinnen damals in den 80er Jahren in Amerika für Tierrechte und für Veganismus. Und wir haben zusammen Schilder besprüht und so weiter, also auch sehr radikale Dinge gemacht, die ja auch wichtig waren vielleicht und eine gute Signalwirkung haben. Und trotzdem heutzutage wir vielleicht auch mit anderem Bewusstsein da rangehen können und mit ein bisschen mehr Weichheit und Sanftheit uns dem Vegansein nähern dürfen und vor allem mit viel Freude dabei beim Essen und beim Kochen.
Aber Moritz, das ist ja interessant, ja, wenn ich nochmal von meinen Eltern kurz anfangen darf, die in ihrer Zeit, so wie deine Yoga-Lehrerin, ja, in einer Radikalität für etwas gekämpft haben. Und ich sage, ich kann es heute mit Sanftheit in meiner Ehe tun. So bin ich, so können wir sanfte Veganer sein, ja. Also das heißt, dass wenn es einmal nicht so hundertprozentig ist, bedeutet das nicht, ich habe die 3 Jahre Veganismus vorher damit total zerstört, sondern heute ist es so und morgen kehre ich zurück. Und ich habe auch gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe es gehört, dass der Dalai Lama eben ja auch also im Grunde genommen sich tier- oder fleischfrei ernährt, nur eben wenn er außer Haus ist und eingeladen ist, dann hat eben etwas anderes kurzzeitig Priorität. Und ich finde das eine sehr schöne Haltung.
Ja, und vor allem, dass wir dann auch da nicht diesem Menschen eine Schuld zuweisen und sagen, der ist jetzt, ich höre dem jetzt nicht mehr zu, dem Dalai Lama, weil er einmal dieses Stück Fleisch gegessen hat, sondern dass wir auch immer gucken, was machen wir eigentlich? Also auch wieder zu uns zurückkehren. Du hast ja auch das Selbst angesprochen, wie auch immer das jeder für sich nennt oder definiert. Aber dass wir immer wieder schauen, was passiert eigentlich in mir? Und ehe wir ja auch die Zeigefinger ausstrecken zu anderen, wo drin wir ja alle sehr gut sind in unserer Art und Weise, wahrscheinlich hier und da, anderen die Schuld zu geben für etwas. Aber es ist doch, glaube ich, so viel heilsamer, wenn wir mit uns in den Kontakt gehen auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Und ich glaube, Kochen und Essen ist dafür oder kann dafür ein ganz, ganz schöner Weg sein. Und in deinem Buch Relaxed Vegan heißt es, ich halte es mal in die Kamera für alle, die YouTube gucken. Natürlich ist es jetzt auch noch spiegelverkehrt, aber wir verlinken es natürlich auch unter diesem Video. Und ich finde so toll, dass es so einfach ist. Also ich habe hier neben mir ist mein Bücherregal und da gibt es sehr, sehr viele Kochbücher. Ich liebe es, Kochbücher zu kaufen, auch wenn ich sie dann selten benutze eigentlich. Aber ich mag es schon mal, sie zu haben. Habe ich schon im Medizinstudium so gemacht, dass ich mir viele Bücher gekauft habe, die ich dann nie gelesen habe.
Ach Gott, aber, dann bist du nicht der Einzige.
Ja, genau. Und viele sind auch ganz toll. Ich bin ein riesiger Fan von Sebastian Kopin zum Beispiel. Und ich weiß aber auch, dass seine Rezepte, da brauche ich eben Zeit und da muss ich mich drauf vorbereiten und dann muss ich einkaufen und brauche auch Zeit, das überhaupt zuzubereiten und so weiter, für die meisten zumindest. Und in deinem, wir haben so einen Kürbisauflauf gemacht, der mit veganem Käse überbacken ist aus deinem Buch und vieles war einfach schon da und war schon in der Küche und es ging alles sehr, sehr schnell und ich bin jemand, der sehr ungeduldig ist beim Kochen. Das heißt, ich muss es auch schnell haben, sonst ja, habe ich auch schon keine Lust mehr weiterzumachen. Ja, insofern finde ich das ganz toll, dass es nicht ein Kochbuch ist, was den Anspruch hat, jetzt 7 Stunden am Tag zu kochen, sondern etwas zu haben, was, wie der Titel verspricht, entspannt sein kann und alltagstauglich. Und ich denke, das war auch einer deiner Ansätze dabei.
Absolut. Also meine ersten, Versuche auch in die vegane Kochkunst zu gehen, jenseits von Dr. Petra Bracht, hat mich auch zu diversen Kochbüchern geführt, bei denen mein Mann und ich das Gefühl hatten, wir müssen unsere Kinder jetzt in Feriencamp schicken, damit wir dieses eine Gericht fertig kochen können. Tolle Gerichte, ja, aber eben nicht alltagstauglich in dem Sinne. Da ich zu Hause arbeite und schreibe und mein Mann auch, ist das Kochen für mich einerseits natürlich dient das zur Ernährung, zur gesunden Ernährung. Andererseits habe ich auch zunehmend gemerkt, dass das Kochen für mich eine ganz schöne Möglichkeit ist, aus dem Schreibprozess, der ja doch eine hohe Konzentration fordert und eine immense Emotionalität fordert, weil ich ja mit meinen Figuren alles miterlebe, ich durchlebe, dass diese ganzen chemischen Prozesse finden in meinem Körper statt und das laugt natürlich in gewisser Hinsicht auch aus. Das heißt, dass ich heilfroh bin, wenn ich vorm Schreibtisch aufstehen kann, in die Küche gehen kann und ein bisschen Gemüse schnipfeln kann, ein bisschen Kräuter hacken kann und wieder mich in meinem Körper verwurzeln kann und quasi gar nicht mehr nachdenke, sondern alles sehr selbstständig tun kann. Und ich habe festgestellt, dass während ich koche, der nächste Impuls wieder kommt, der mich dann wieder weiterschreiben lässt, wenn ich aufgegessen habe. Und diesen Raum durch das Kochen zu schaffen, in dem Impulse entstehen können, das bedeutet ja nicht nur, man muss zu Hause sein Buch schreiben, damit Impulse kommen. Es ist egal welches Problem sich einem stellt, welche Frage man hat. Also immer in dem Augenblick, in dem dieser Raum entsteht, kann auch ein Impuls kommen, der einem sagt, so und so könnte die Lösung aussehen. Deswegen empfehle ich das ruhige Kochen sehr. Und dafür, damit der Impuls kommt, braucht man eben nicht diese sehr komplexe Anleitung, sondern eben eine möglichst einfache Anleitung. Und deswegen war es mir ein Anliegen, A, weil ich nicht viel Zeit habe während des Schreibprozesses, B, weil ich nicht mehr Raum brauche, damit wieder der Impuls kommt und C, ich mich nicht zu sehr durch diese Rezepteregister ablenken lasse, ich eben einfache Rezepte habe, die schnell zu kochen sind, die gesund sind, die in ihrer Zusammensetzung hoffentlich meistens so sind, dass sie mich gut versorgen und gleichzeitig eben auch noch schmecken, war das eben Anliegen. Und vor allen Dingen, weil ich es auch nicht immer schaffe, einkaufen zu gehen, dass sich die Zutaten so in Grenzen halten, dass wenn ich erstmal angefangen habe, vegan zu kochen, ich ohnehin zu Hause habe. Also immer die rote Zwiebel, immer ein bisschen Kurkuma, immer Ingwer und immer ein bisschen Kokoscreme. So, diese Blöcke habe ich zu Hause und ein paar Reisnudeln und irgendwelches Gemüse oder irgendwelches Getreide.
Ja, die Kokosblöcke habe ich übrigens durch dich entdeckt, weil ich habe mich immer gefragt, was mache ich mit denen eigentlich? Ich habe die schon oft gesehen im Supermarkt und jetzt das erste Mal verwendet. Und war ganz begeistert, weil es ja auch tatsächlich nur 100% Kokosnuss ist, die sich da drin befindet. Und ich kann bestätigen, das, was wir gekocht haben, zumindest war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lecker. Und das ist mir auch persönlich wichtig. Gesund, natürlich ist wahnsinnig wichtig, aber wenn es mir zu gesund schmeckt, so sage ich es immer, dann ja, ist es auch nicht so schön. Und die emotionale Seite des Essens geht, kann dann vielleicht manchmal verloren gehen. Ja. Während du sprachst, kam mir noch ein Gedanke, den ich jetzt vorher noch nicht zu Ende durchdacht habe, aber der Podcast heißt ja, ist das noch Yoga? Fragezeichen. Und ich unterhalte mich ja viel mit Menschen, die so auf den ersten Blick mit Yoga nichts zu tun haben vielleicht oder die nicht so das machen, was man unter Yoga heutzutage oft versteht. Und als du es aber gerade sagtest mit dem, dass du was anfäst und dass du, wenn du schneidest, neue Impulse hast und auch vielleicht ein Vertrauen entsteht darauf, dass was Neues kommt. Es gibt im Yoga ja diese Idee von so Energiezentren und Chakras und so weiter, ohne da jetzt weiter drauf einzusteigen. Aber eines von denen, das Wurzelchakra, das für Basales steht und Grundlegendes, wie zum Beispiel Essen und Nahrung, hat als Thema Vertrauen und als negatives Thema hat es Angst. Und das fand ich jetzt so ganz spannend, dass so etwas, sich mit diesem basalen Thema Essen auseinanderzusetzen und es zu fühlen und anzufassen, vielleicht uns auch einfach ein Gefühl des Vertrauens geben kann, damit Impulse kommen können und neue Ideen kommen können und es uns im wahrsten Sinne des Wortes erdet, weil wir ja oft Dinge aus der Erde anfassen.
Ja, das ja. Ich würde sogar noch weiter gehen, dass, oder ich kann da wieder nur von mir sprechen, aber das davon kann man vielleicht für sich auch etwas ableiten, dass solange ich ein gestörtes Verhältnis zum Essen habe, habe ich ein gestörtes Verhältnis zur Welt und zu mir. Mhm. Wenn ich dieses gestörte Essen, dieses gestörte Verhältnis nicht mehr zum Essen habe, ist automatisch heilt meine Beziehung zu mir und zur Welt. Das heißt, es kommt Vertrauen. Und in dem Augenblick, in dem ich kein gestörtes Verhältnis mehr zum Essen hatte, ich persönlich, fiel eine immense Menge an Stress weg. Diese Enge, jeden Tag darauf zu achten, was esse ich, wie viel esse ich, ich habe Hunger, ich möchte mehr essen, wann gibt es wieder was zu essen, hoffentlich ist morgen, da kann ich wieder was essen, habe ich jetzt zugenommen. Und ohne, dass ich magersüchtig war, waren diese Gedanken Schleifen da, weil die natürlich 30 Jahre lang da waren. Die sind weggefallen. Und in dem Augenblick, in dem ich gemerkt habe, mir tut das Essen nichts, ist Vertrauen da. Das heißt nicht, dass ich nicht auch Dinge habe, vor denen ich Angst habe, aber ich habe eine fühlbar, eine andere Basis, eine andere Verwurzelung bekommen. Und jetzt gehe ich die nächste Ebene. Was bedeutet das für mich und mein Verhältnis zu meinen Eltern? Zu dem, wo der Ursprung mit lag, warum ich ein gestörtes Verhältnis, es lag natürlich auch an dem Abschied von der Kindheit, Erwachsenwerden, wer bin ich in dieser Welt, all diese Fragen, natürlich gehören die mit dazu. Es darf alles heilen. Und im Grunde genommen habe ich den Eindruck, dass der Schlüssel zu einer Gesundheit in unserem Verhältnis zum Essen zu finden ist. Und damit meine ich nicht, ich habe kein Problem mit Essen, weil ich kann alles in mich reinschaufeln. Mhm. Also muss schon eine gewisse Bewusstheit da sein, die dann wieder ins Unbewusste gehen kann, weil es so selbstverständlich wird.
Ja, ich finde, das hast du jetzt so schön zusammengefasst. Alles eigentlich, was wir besprochen haben, dass du diesen Weg aus der Angst vor dem Essen zum Vertrauen gehen konntest und auch mit den Eltern, also zu diesem Wurzelchakra, was ich gerade ansprach, die Beziehungsebene ist auch die Beziehung zu unseren Eltern, also offensichtlich hat man schon vor einiger Zeit sich Gedanken dazu gemacht und wie toll, dass du das selber alles so erfahren konntest und vor allem jetzt auch noch in Worte fassen kannst, was natürlich deine Gabe ist, mit Worten und Wörtern umgehen zu können, sodass wir jetzt alle davon profitieren können. Und ich danke dir ganz herzlich dafür, für all die vielen, vielen Impulse. Und ich hoffe, dass du jetzt gerade zuhörst, vielleicht auch Impulse mitnehmen konntest. Und wenn du selber betroffen bist, auch von der Essstörung, egal in welcher Art, vielleicht jetzt auch wieder neue Ideen bekommen hast oder neue Sichtweisen, die du ausprobieren kannst, die hoffentlich ein Stück zur Heilung beitragen. Alexa, ich danke dir von Herzen für deine Zeit und für das schöne Gespräch und freue mich, weil wir ja in der gleichen Stadt wohnen, dass wir uns dann vielleicht doch mal in Person auch über den Weg laufen.
Danke. Danke, Moritz. Mir ist noch ein Gedanke gekommen, den ich ganz kurz noch abschließend sagen möchte. Ich danke dir erstmal für die Einladung und hoffe auch, dass wir uns mal über den Weg laufen. Vielleicht komme ich ja auch mal zu euch, denn ich mache ja auch Yoga zu Hause bisher. Kannst du noch ordentlich an mir rumbiegen. Eine Frage ist, ich glaube, die haben wir ein bisschen vergessen, was die Essstörung und das Intervallfasten. Das heißt, das ist die Frage, darf quasi jemand, der an einer Essstörung gerade wie Magersucht leidet, Intervallfasten praktizieren? Mhm. Wie gesagt, ich bin keine Ärztin, ich bin keine Therapeutin, ich spreche wieder aus eigener Erfahrung. Und es wird immer gesagt, dass natürlich die Magersüchtige, der Magersüchtige, nach einem sehr starken Prinzip hungert und sehr genau die Kontrolle behalten möchte über das, was er tut. Und das Intervallfasten sieht ja erstmal so auch, als würde es die nächste Kontrolle mit sich bringen. Das heißt, dass man nur von der einen Kontrolle in die andere wechselt. Und meine Erfahrung ist, dass das Intervallfasten, ich praktiziere 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen, mir wiederum Sicherheit gegeben hat. Das heißt, es ist ein sicherer Rahmen, in dem diese 8 Stunden, in denen ich 3-mal esse, und zwar bis ich satt bin. Und die 16 Stunden bedeuten, ich befasse mich nicht mit Essen. Das heißt, es gibt keine manischen Gedanken, die darum kreisen. Und da es diese manischen Gedanken nicht gibt, da ich stressfrei bin, was meine Beziehung zum Essen anbelangt, das ist für mich ein ganz schöner Lackmustest, um zu sehen, bin ich von einer Sucht in die nächste gerutscht oder habe ich Freiheit gewonnen. Und da kann ich ganz klar sagen, dass diese Manie, die dahinter steht, sich vollkommen aufgelöst hat. Und ich dankbar bin, dass ich weiß, dass ich auch mit diesem Intervallfasten mir etwas Gutes tue, mir Ruhe schenke, meinem Körper, meinem Organismus Ruhe schenke. Das heißt, meine Intention ist jetzt eine andere. Meine Intention ist nicht hungern, sondern meine Intention ist Ruhe schenken, Raum geben, ist es immer wieder der Raum. Ich gebe meinem Körper Raum, sich zu regenerieren, zu heilen, Impulse zu bekommen. Das ist für mich also etwas vollkommen anderes.
Ja, danke dir, dass du es nochmal aufgegriffen hast, weil ich glaube, dass sich viele diese Frage stellen, ne, wenn sie das lesen und denken, oh Gott, von einem strengen System oder der Sucht zum anderen, zur anderen Strenge. Und wer mehr dazu hören will, es gibt ja ein YouTube-Interview auch mit dir und Petra Bracht auf ihrem Kanal nochmal zu diesem Thema. Und sowieso Petras Bücher und Infos zum Intervallfasten können wir beide, glaube ich, euch allen nur ans Herz legen und empfehlen. Ja. Ich danke dir. Hab noch einen ganz schönen Tag. Danke.
Du auch. Danke, Moritz. Danke. Tschüss.
Tschüss.